Guten Morgen. Da sind wir wieder. Ja, es ist schon wieder Sonntag und wir dürfen heute Gottesdienst feiern. Und ich freue mich sehr, dass ich heute so zum Abschluss meiner Serie, weil danach habe ich mal wieder längere Pause vom Predigen, dass ich einen Abschluss meiner Serie machen darf. Und ich freue mich noch viel mehr. Das ist eigentlich immer ganz spannend, wenn der Samuel die perfekte Anmoderation für die Predigt bringt, obwohl wir keine Takte über die Predigt ausgetauscht haben. Merkt euch mal, was tust du hier? Das wird uns heute ein bisschen beschäftigen. Wir hatten eine kleine Serie, kann man bei YouTube angucken. Und da ging es erstmal um Prüfungen in Johannes 6. Ne? Diese Prüfung, bringe ich mein Leid, meine Probleme, all das, was nichts bringt, bringe ich das zu Jesus und habe ich Vertrauen, dass es in seinen Händen gut wird. Dann hatten wir direkt danach, die Woche drauf, zwei Wochen später, glaube ich, hat sich der Martin Höfer noch dazwischen gemogelt, gell? Da kam noch das klare Bekenntnis von Petrus, ne? Wo die Jünger gehen und dann fragt dann diesen harten Kern, wollt ihr auch weggehen? Ne? Weil die Rede war hart. Jesus hat klare Worte gefunden und dann gesagt, Petrus, wohin sollten wir gehen? Ne? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das ist so ein Bekenntnis in der Einsicht, die Gott auch schenken kann, wo ich sage, du bist völlig alternativlos, Jesus Christus. Und dann haben wir letzte Woche betrachtet, was eigentlich diese Nachfolge bedeutet. Ne? Ich sage Nein zu mir, ich verleugne mich selbst. In Matthäus 16 sagt es Jesus und nehme mein Kreuz auf, was mit Leid verbunden ist. Kreuz heißt sterben. Und da war auch die Frage, was muss sterben, damit Jesus richtig leben kann in meinem Leben. Da wir letzte Woche so ein bisschen eine herausforderndere Predigt hatten, möchte ich heute euch mal wieder abholen mit der Frage, wie geht es dir denn mit diesen geistlichen Dingen, ne? Auch mit dem, was wir vielleicht in den letzten Wochen gehört haben, diese Selbstverleugnung, ne? Sich selber abzuschwören, zu sagen, nein zu meinem Willen, ja zu Gottes Willen, das ist ja schon, also da komme ich auch, ich werde bezahlt dafür, aber da komme ich auch schon ins Grübeln, so, gell? Wo ich denke, was bedeutet das denn, ne? Muss ich meinem Dacia absagen? Wäre nicht so schlimm. Aber ist es da diese Nachfolge? Oder was überfordert dich vielleicht gerade im Leben, im Glauben? Was nimmt dir oder raubt dir gerade die Kraft? Und dann natürlich immer wieder die Frage, was machst du hier? Warum bist du hier? Aus Gewohnheit? Kommt nichts Besseres? Wolltest du lieber heute Morgen schlafen? Ich weiß, bei ein, zwei Kandidaten, die hätten das lieber gemacht heute Morgen. Aber schön, dass ihr da seid. Liebe Grüße an die Jugend. Aber der Punkt ist, dass wir dieses Ausgelaugtsein, ausgepowert, vielleicht kennst du das auch und vielleicht geht es dir auch so, dass du gerade wirklich am Ende bist, vielleicht auch völlig entmutigt von den Dingen, die du hörst, wo du sagst, da steht das Wort Gottes und das ist Gottes Wort, die Bibel, fertig. Und dann sehe ich mein Leben und denke so, huch, da sind ja doch 1 bis 100.000 Baustellen. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, das schaffe ich nicht mehr. Obwohl du vielleicht auch schon viele gute Dinge mit Gott erlebt hast. Vielleicht müssen wir auch mal wieder machen, irgendwann, wenn ich Zeit habe, dass wir einen Zeugnisabend machen. Zur Ermutigung gegenseitig. Was Gott bei dir persönlich getan hat, wo wir ermutigt werden. Und dass Gott handelt und tut und macht, er hört nicht auf zu arbeiten, auch an uns, auch in der größten Not. Falls du ausgelaugt bist, falls du überfordert bist, gerade mit dir und deinem Leben oder geistlichem Leben, dann bist du in bester Gesellschaft in der Bibel. Denn das haben wir sehr oft in der Heiligen Schrift. Und mein absoluter Liebling, und über den möchte ich heute auch sprechen, ist Elia. Ich mag den Kerl, Elia. Der taucht einfach auf. Ne? Ein Tischbeter. Wir erfahren dann aus Jakobus, das war ein Beter, ein betender Beter. Das ist eine schöne Doppelung bei ihm. Aber er taucht einfach auf. Wir haben keine Berufungsgeschichte bei Elia. Kein brennender Busch, kein Himmel, der sich öffnet. Er ist einfach da. Da hat jemand gebetet und sich zur Verfügung gestellt. Und ich finde es so schön im Jakobus, der war von gleicher Gemütsbewegung wie wir. Der hatte auch Angst, das merken wir heute noch. Der hatte auch Sorgen, der hatte auch Probleme, war manchmal überfordert. Aber er hatte Jesus lieb. Und ich möchte mit euch heute Morgen 1. Könige 19, 1 bis 18 lesen. 1. Könige 19, 1 bis 18, eine Episode von Elia. Und Ahab, wir werden gleich noch den Vorlauf sehen. Nun, Ahab berichtete der Isebel alles, was Elia getan hat und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, So sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben, dem Leben eines von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört. Und er ließ seinen Diener dort zurück. Und er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagreise weit, und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können. Und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe, da lag neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißem Stein gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Ich allein, und nun trachten sie danach, mir das Leben zu nehmen. Da sprach er, geh hinaus, stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wesens. Hüllte er, und als es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, ging hinaus, stellte sich in den Eingang der Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Dein Bund haben die Söhne Israel ja verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf deinem Weg durch die Wüste zurück nach Damaskus. Und wenn du dort angekommen bist, dann salbe Hazael zum König über Aram, und Jehu, der Sohn des Nischi, sollst du zum König über Israel salben, und Elisa, der Sohn des Schaphats von Abel-Meholah, sollst du zum Propheten an deiner Stelle salben. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entkommt, wird Jehu töten, und wer dem Schwert Jesus entkommt, der wird Elisa töten. Denn ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Eine ganz, ganz spannende Episode. Elia hatte ein ganz großes Erlebnis mit Gott. Also er hatte mehrere davor. Er hat ein Kind wieder ins Leben zurückgebracht. Ich glaube, ein größeres Wunder kann man gar nicht erleben. Er hat eine Vermehrung von Öl und Mehl erlebt. Er hat gesagt, solange diese Trockenheit ist, wird diese Witwe immer Öl und Mehl haben. Und dann war er auf dem Karmel oben, wo er gesagt hat, wir laden mal alle Propheten des Baal und alle Propheten der Aschera, die werden immer unterschlagen, das ist die Frau von Baal, ein. Ganz kurz zu Baal, das ist ein Fruchtbarkeitsgott. Ein Gott, wo man seinen Erstgeborenen geopfert hat. Die hatten damals so Statuen. Ne? Dann hat man die Kinder, meistens Babys, unter Drogen gesetzt, in diese Statuen reingesetzt und verbrannt. Das war das Opfer. Früher dachte man, das wäre nur biblische Propaganda. Mittlerweile hat sich das bestätigt, weil die Römer haben das auch geschrieben über die damaligen Phönizier. Und das waren diese Gottheiten, die angebetet wurden. Da gab es dann immer große, mit Verlaub, Sexorgien, und das gefiel den Menschen. Die haben gesagt, ach, das ist schön, da wollen wir auch hin. Und das hat sich dann oft auch vermischt mit dem Kult um Gott. Und Gott war das immer ein Gräuelmenschenopfer. Es gab nur einen, der sich opfert, nämlich unser Herr Jesus Christus für alle. Und die, die das glauben, haben das ewige Leben. Und dann lädt Elia ein, und da kommen 450 Propheten des Baal und 400 Propheten des Aschera, also 950. Er allein gegen 950 Propheten, das Volk Israel ist auch versammelt, aber die sind so neutral, die wollen erstmal gucken, was passiert denn hier. Ne? Und dann, Elia, wenn Elia gewinnt, sind wir bei dem, und wenn Baal und Aschera, dann machen wir das. Also völlig unentschlossen. Und dann sagt dann auch mal Elia so, was hinkt dir auf zwei Wegen? Was hinkt dir auf beiden Seiten? Was versucht ihr auf zwei Wegen zu gehen? Es wird vielleicht eine Zeit lang funktionieren, wenn man akrobatisch ist, aber langfristig muss man sich manchmal entscheiden, was will ich wirklich im Leben? Will ich Jesus ganz nachfolgen oder will ich mich immer noch, wie es Paulus im Römer 12 schreibt, der Welt gleich machen? Und dann stellt er sich ihnen durchaus auch humorvoll, ne? Weil die tanzen dann, die ritzen sich, also dass sie bluten, das war so ein Opfer an den Baal. Und dann macht er, dann ruft Elia dann ganz lauter Stimme, ne? Er ist sicher in Gedanken oder er ist austreten gegangen oder auf eine Reise, vielleicht schläft er, dann wird er schon aufwachen. Also er scheint euch nicht zu hören, vielleicht ist er gerade auf dem Klo, vielleicht ist er gerade unterwegs. Er macht es recht humorvoll, er alleine mit 950 Priestern, das gehört schon was dazu. Und dann kommt es, wie es kommen muss, ne? Gott erweist sich, es kommt ein Feuer vom Himmel, obwohl alles nass ist. Und Gott tut sein Wunder. Und ich sage mal so, diese 950 Propheten schaffen es dann nicht mehr den Berg runter lebend, weil Gott dann auch Klarheit schafft, was weg muss, muss weg. Und Elia erlebt es. Ahab ist dabei. Das ist der König. Das ist immer ganz spannend bei Ahab. Der setzt sich mal viel mit Elia auseinander, redet mit ihm. Und wenn es ihm dann nicht mehr passt, rennt er zu seiner Frau Isebel, die den ganzen Kult eingeführt hat. Und das geht Ahab auch, berichtet er Isebel alles, was Elia getan hatte. Also einmal zum Beispiel einen Weingarten nicht bekommt der Ahab der vom Naboth. Dann geht er nach Hause, legt sich ins Bett und weint. Was für ein König. Dann kommt Isebel, warum weinst du? Ach, dann bringen wir den doch einfach um, ganz heimtückisch. Große geistliche Erfolge, erlebt, wie Gott wirkt, wie Gott funktioniert. Und plötzlich kommt da eine Isebel, eine Morddrohung, und plötzlich ist alles anders. Ich möchte mal heute Morgen fragen, wie es dir gerade geht. Vielleicht hast du auch schon viele gute Dinge mit Gott erlebt. Gott ist groß, er handelt nicht so, wie wir es wollen, sondern so, wie es richtig ist für uns. Und das ist manchmal auch nicht immer einfach. Aber vielleicht ist es gerade bei dir so, dass Gott immer wieder gehandelt hat und jetzt kommt so, ich nenne sie mal einfach als Angriffsbegriff, Isebel. Nichts gegen Frauen, also nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, es gibt auch viele gute Frauen in der Bibel, aber Isebel war jetzt weniger gut. Ne? Und die Isebel, das war eine einzige Morddrohung. Jetzt hätte man sagen können, Elia, du hast so viel Gutes mit Gott erlebt, warum bringt dich diese eine Isebel aus dem Konzept? Du hast gerade 950 Priestern der heidnischen Götter die Stirn geboten, aber irgendwie sagt eine Frau, ich mache es genauso, ich bringe dich um. Und plötzlich ist die ganze Luft raus. Plötzlich ist er kraftlos, plötzlich will er nicht mehr, ne, ist er da offen und ehrlich, plötzlich rennt er davon. Was ist es bei dir? Ist es vielleicht gerade eine Krankheit? Ist es vielleicht der Tod, der uns immer wieder herausfordert? Sind es viele kleine Baustellen? Also ich habe in letzter Zeit, war richtig was los bei uns. Ne? Ich hatte Probleme mit den Zähnen und musste dann 2 Stunden in diesen Folterstuhl. Allein schon, wenn ich das Geräusch vom Bohrer höre, bin ich raus. Aber er hat mich ja dann versucht, mit der Elefantenspritze abzuschießen. Habe ich euch schon erzählt. Damit könnte man Elefanten lahmlegen. Ich so, top, wir verstehen uns, gell? Einfach abschießen. Und dann kam vorgestern meine Mutter ins Krankenhaus, ganz überraschend. War ganz kurz einfach alles anders. Mittlerweile geht es ja besser. Und es sind so viele Dinge, die uns manchmal so ablenken, Kraft rauben, wo wir dann ganz schnell vergessen, wer ist eigentlich der Herr. Wo wir wissen, wie Gott ist. Und wisst ihr, das Schöne in dieser Krise ist eigentlich gar nicht die Frage, wie es mir geht. Also bitte nicht falsch verstehen, die Frage stellt ja auch Gott. Sondern die Frage ist, wie Gott in dieser Krise handelt und ist. Und das macht mir immer wieder Mut, auch in dieser Geschichte von Elia. Was bringt dich gerade aus dem Konzept? Sind es Sorgen, Krankheiten, Sorgen um Familie, um Zukunft, um Arbeitsplatz, Sorgen um deine Ehe? Wo führt das Ganze hin? Wer oder was ist für dich Isebel? Es ist die Sünde, die dich immer wieder einholt, ne? Wo du sagst, das muss ich doch mal geistlich unter die Füße kriegen. Ne? Ist es dein Fleisch, ne? Der alte Adam? Der ist ja nicht ganz tot. Ne? Der Schuft kann ja schwimmen, wie Luther das mal schon gesagt hat, obwohl er noch säuft hat. Der immer wieder hochkommt. Oder einfach die Begebenheiten, wenn du Nachrichten guckst und denkst, wofür das denn alles hin? Und dann ist da Elia, ne, der sein großes Vertrauen auf Gott gesetzt hat. Und was in dem Moment passiert, ist, dass Elia vergisst, wie groß Gott ist. und wie Gott ist. Und dann kommen manchmal falsche Bilder, ich nenne es auch mal gern Irrlehre über Gott rein. Ne? Dieser Gott, der einfach macht, wie er will, was er will. Gott, der nicht in seiner Liebe erzieht, oh ja, das tut er. Aber er erzieht uns immer, weil wir seine Kinder sind, haben wir gehört am Dienstag, fand ich sehr schön. Und er erzieht uns, weil wir Erziehung brauchen, wie jedes Kind Erziehung braucht. Und was ist die Reaktion? Da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben. Vielleicht ist es gerade deine Situation. Vielleicht hast du gerade einfach Angst vor dem, was kommt. Vielleicht hast du einfach Angst, was da passiert, was in den nächsten Tagen und Wochen kommt. Vielleicht ist es auch so, dass du Angst hast, was könnte da noch alles dranhängen und wie könnte sich das entwickeln. Und er lief um sein Leben. Da bist du richtig schnell unterwegs. Ne? Man kann rennen. Man kann joggen, man kann Marathon machen, aber wenn du um dein Leben rennst, dann rennst du, bis die Lunge platzt. Und das macht er. Und er kam nach Beersheba, das Juda gehört, und er ließ seinen Diener dort zurück. Er will allein sein. Das ist meistens dann auch so, dass man sich dann isoliert. Sagt, ich will allein sein, ich ertrage niemanden, ich will niemanden sehen, niemanden hören. Das passiert meistens in der Krise. Gemeinde, bitte nicht. Das sind ja nur die Frommen. Und dann frohlocken die noch, gell, oder strahlen dann so, weil sie diese Freude von Christus haben und ich habe sie gerade nicht. Und dann geht er in die Wüste, eine Tagreise weit und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können. Ja, also ich werde nicht müde, es zu sagen, aber wenn man in der Bibel in die Wüste geht, ist es ein Platz des Todes. Das ist kein Platz der Idylle, ein viel zu groß gewordener Strand, wo irgendwann mal sich das Meer dahinter aufbaut, wie wir es aus dem Urlaub kennen, sondern es ist ein Platz des Todes. Es ist wunderschön, wenn du einen Bus dabei hast mit 700 Liter Wasser, wo man kurz raus kann und dann wieder in den klimatisierten Bus rein kann. Aber wenn du dem dort ausgesetzt bist, ist es und bleibt es ein Platz des Todes. Gott führt sein Volk 40 Jahre durch die Wüste, durch die Plätze des Todes und versorgt sie. Und dann ist Elia, und da sind wir mal ehrlich, da wünschte er sich sterben zu können. Ha, das ist mal eine Aussage von Elia, dem Propheten, ne? Das ist ein Vollzeitlicher. Und was will er? Er geht in die Wüste und will sterben. Wisst ihr was? Da ist er eigentlich in bester Gesellschaft in der Bibel. Das haben wir öfters. Haben wir zum Beispiel bei Mose, ne, wo es um den Auftrag des Volkes geht, sagt er, oh nee, also da möchte ich doch lieber sterben. Wer bin ich denn, dass ich das alles machen muss? Jona, der schafft es in 4 Kapiteln dreimal sterben zu wollen. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Also dreimal in 4 Kapiteln, wow. Hiob. Oder Jeremia, der nicht unbedingt sterben will, aber der mal klar sagt, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinen Namen reden, wird es in meinem Herzen wie brennendes Feuer eingeschlossen in mein Gebein und ich habe mich vergeblich abgemüht, es weiter anzuhalten. Ich kann nicht mehr, Jeremia. Und so geht es zahllos weiter. Also falls du gerade in so einer Situation bist, wo du nicht mehr kannst, bist du in bester Gesellschaft in der Bibel. Und auch unser Herr Jesus Christus, der konnte immer, aber der war auch müde, auch erschöpft, auch ängstlich und musste mit gewissen Begebenheiten kämpfen. Am schlimmsten war es für ihn, dass die ganzen Menschen verloren gehen. Da weint er über Jerusalem, diese Schafe ohne Hirten. Und Elia macht eine Sache, es ist genug. Ne? Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Es ist genug. Auch hier, vielleicht ist es gerade diese Überschrift in deinem Leben, es ist genug. Vielleicht wäre deine Autobiografie gerade mit der Überschrift geschrieben worden, es ist genug, ich kann nicht mehr, ich schaffe nicht mehr, ich will nicht mehr. Und irgendwie hat man das Gefühl, es kommt irgendwo noch ein Schäufelchen obendrauf. Und so geht's Elia. Gute Dinge erlebt. Nochmal, der hat in Kapitel 17, lässt er ein Kind auferstehen von den Toten. Also das würde ich mal sagen, das ist ein Wunder. Die kommen nicht so oft vor in der Bibel. Aber hier war es einfach genug. Und dann kommt diese Erkenntnis, ich bin auch nicht besser als die anderen. Das ist eigentlich auch eine spannende Erkenntnis. Manchmal denkt man ja vielleicht auch, man geht geistlich besser voran. Manchmal denkt man, mein Glaube sitzt so weit fest. Ne? Ich habe das so im Griff mit Gebet und Bibellesen. Geht sogar zu Veranstaltungen der Gemeinde, lass mich dort blicken. Bin jetzt auch Mitglied, gell? Das ist auch schön, freuen wir uns sehr. Und dann läuft alles doch gut und dann kommt so ein Ereignis, ich nenne sie nochmal mit dem Fachbegriff Isebel, und alles zieht dir den Boden unter den Füßen weg und alles ist weg. was du dir gedacht hast, was du erbaut hast, was du aufgebaut hast, auch geistlich. Elia macht hier einen ganz großen Fehler. Er schaut auf sich. Und das ist oft, dass wir das in der Not machen, verstehe ich auch, mache ich nicht anders. Hätte mich mal hören sollen, als ich beim Zahnarzt war, da habe ich nur von mir geredet, sehr viel von mir, von Schmerzen, von Heulen und so weiter. Die hatten nicht mal ein Kuscheltier für mich. Aber das, was er hier vergisst, ist, ich schaue auf Gott. Wie ist er eigentlich? Und das ist dieses Teil dieses Glaubenslebens. Ich schaue nicht auf mich, ich schaue, wie ist Gott. Ich schaue nicht auf das, was mich im Griff hat, diese Sorgen, die Probleme, die Nöte, die Ängste, ja manchmal sogar die Sünde, sondern ich bin bereit, auf ihn zu schauen, auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender meines Glaubens, der diesen Sieg am Kreuz von Golgatha errungen hat, der alles gemacht hat, damit ich ewiges Leben habe. Denn wenn wir nur auf uns schauen, schauen wir auf unsere Möglichkeiten und das wissen wir, wenn es genug ist, wenn es zu viel ist, dann haben wir keine Möglichkeiten mehr. Und dann wird automatisch etwas projiziert, nämlich Gott ist ja genauso. Ne? Ich kann das nicht, also kann Gott das auch nicht. Oder wie soll das funktionieren? Die Frage gibt es in der Bibel auch nicht, ne? Wie soll das zugehen? Hatten wir bei Johannes 6 mit den 5 Broten, 2 Fischen. Ne? Da ist einer, aber wie soll das funktionieren? Wir setzen automatisch Gott Grenzen. Was ich hier so schön finde, und darum ist mir dieser Fokus so wichtig, vielleicht auch gerade in deiner Situation, wo du kämpfen musst, schau nicht auf dich, schau auf Gott. Und wir erleben hier, wie Gott ist. Er ist so erschöpft, da legte er sich nieder und schlief ein. Vielleicht könnte man auch sagen, heute Fachbegriff, Elia hatte einen Burnout. Also mit dem, ich möchte sterben, vielleicht mit einer starken Depression verbunden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, manche haben ja dieses Gottesbild, jetzt kommt Gott. Ja, jetzt! Und jetzt gibt es eine Ansprache, ne? Elia, holla die Waldfee, was machst du da? Ne? Fragt er dann am Horeb, weil keiner gesagt hat, er soll einen Horeb geben, aber ist schon okay. Nee, das macht er gar nicht. Habt ihr das bemerkt? Da kommt ein Engel und rührt ihn an. Da kommt ein Bote Gottes, ein Sprachrohr Gottes und berührt ihn. Ich möchte dir Mut machen, auch vielleicht gerade in deiner Situation, wo du auf der Flucht bist, dich von Gott berühren zu lassen. Und wie berührt Gott? Durch sein Wort. Ich weiß, wir singen wunderbare Lieder und ich finde die Liederauswahl top, was wir gerade auch wieder haben, weil sie klar auf Jesus zentriert sind. Das freut mich sehr. Was gibt bei manchen Liedern heute, weiß ich nicht, ob es um Jesus geht oder um irgendeine Frau oder um irgendeinen Mann. Aber das ist ganz klar Jesus. Und da können wir uns auch berühren lassen. Aber lass dich von Gottes Wort berühren. Wie geht das denn? Indem ich mich auch immer wieder Gottes Wort aussetze. Ich weiß, es ist manchmal ein Kampf. Ich will mir da auch selber nichts vormachen. Aber nimm die Bibel in die Hand und lies. Und wenn du es nur ein Vers schaffst, dann war es ein Vers. Und er lässt sich berühren. Und was kommt da? Was sieht er, als er aufblickt? Ein Brotfladen auf heißem Stein gebacken. Also total lecker. Ne? Und ein Krug Wasser. Das ist in der Wüste auch total lecker. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Da brauchst du keine Cola, das sage ich als Cola-Süchtiger. Sondern da brauchst du einfach nur einen Krug Wasser. Was macht er? Er berührt ihn. Keine Strafpredigt, keine Vorwürfe. Sondern hol Luft, Elia. Komm zu Kräften. Das ist das, was Elia hier erlebt in dem Moment, wo Gott sagt, regeneriere, mach das, diese Einladung. Ne? Und wenn Jesus das sagt in Matthäus 11, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dann ist es eine Einladung, wo Jesus weiß, wir tragen unsere Päckchen im Leben. Und wisst ihr was? Nur weil man sich Jesus anvertraut, entschuldigt für das nur, aber ich will auf was Bestimmtes hinaus, heißt nicht, dass wir nicht irgendwelche Päckchen tragen. Biografien, Erlebnisse, Dinge, die uns wirklich auch mitnehmen, die uns manchmal auch fast zerreißen, vielleicht gerade in unserem Glaubensleben. Aber Jesus sagt es so deutlich, komm zu mir. Denn mein Joch ist sanft und ich werde dich zur Ruhe bringen, weil ich dir zeige, was wirklich wichtig ist. Und dann diese Einladung von Jesus, letztendlich auch, was in dieser Geschichte passiert. Du darfst kommen mit allen Zerbrüchen, mit allen Verzweiflungen, mit allen Zweifeln. Wir haben viel gehört in den letzten Wochen. Und es gibt manche Passagen, wisst ihr was, da kämpfe ich selber damit. Ich würde euch gern sagen, na ja, mich selbst verleugnen, kein Thema, mache ich täglich. Also am liebsten vorm Spiegel. Aber das ist nicht das Ding. Oder das ist gar kein Problem, mein Kreuz auf sich zu nehmen. Ja, ich leide willig. Oh ja, dann schreibt er ja mal Paulus zu Timotheus, leide willig fürs Evangelium. Da bin ich der Erste. Nein, wir haben alle mit Dingen zu kämpfen und Gott weiß ja ganz genau, in welche Situation er auch bei uns reinspricht. Es ist eine andere Situation vielleicht wie bei mir, aber er spricht bei dir auch in eine Situation deines Lebens hinein. Vielleicht ist es deine Familie, vielleicht ist es wirklich ein Problem, was du hast. Da spricht er rein. Aber er sieht dich auch und er weiß, wie es dir damit geht. Er sieht deine Kraftlosigkeit, er sieht vielleicht in dem Moment auch die Perspektivlosigkeit. Wie soll das denn gehen? Und Gott ist größer, du darfst kommen. Und Elia darf regenerieren. Und das lässt Gott auch zu. Wir haben Gemeinde hier. Ich würde gern sagen, wir sind eine perfekte Gemeinde, aber fängt beim Pastor an. Also daher kann ich das schon mal ganz negieren. Ihr seid nicht perfekt, weil ihr habt mich. Aber der Punkt ist, man darf hier sein, man darf regenerieren, man darf auch schwach sein und man muss nicht die eierlegende Wollmilchsau sein. Und auch das ist Zeichen der Gemeinde im Leib. Wir leiden, wenn einer leidet, leiden alle. Das ist der Leib. Du darfst kommen, wie du bist, und du darfst hier auch zu Kräften kommen. Und was wir als Gemeinde tun müssen und dürfen, ist eine Struktur zu schaffen, dass man hier wieder Kräfte sammeln kann und dass niemand überfordert ist. Eins muss uns immer klar sein, und auch hier in Bezug auf Elia, Gott kommt zu seinem Ziel. Mit oder ohne mich? Der braucht mich nicht. Das Schöne bei Gott ist, und das freut mich einfach, er will es mit mir gemeinsam machen. Übrigens auch Missionsbefehl. Ja, wo Gott spricht. Jesus war nicht in der ganzen Welt unterwegs. Das gibt er uns zur Aufgabe. Und Jesus braucht mich nicht. Jesus braucht auch dich nicht. Entschuldigung. Aber das ist so. Jesus sagt, ich will mit dir gemeinsam in dieser Welt leuchten. Durch dich. Und Jesus braucht niemanden, aber er will es mit uns gemeinsam machen. Also wenn wir unserem Leben Hand und Fuß und Sinn geben wollen, dann schau auf das, was Jesus mit dir vorhat. Und auch da, ne, ihm ist nichts unmöglich. Und Elia kommt wieder zu Kräften, ne? Der kommt wieder dazu, er isst und trinkt und dann rennt er los mit Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte. Wer hat das schon mal gemacht?
Nee, gell?
40 Tage, 40, nicht schlecht. Also er ist die Nacht durchgerannt. Ich weiß zwar nicht, wie das mit dem Licht funktioniert hat, aber er wusste, wo er hin will. Er will zum Horeb, ne? Wahrscheinlich hat er da nach der Gottesbegegnung nochmal gesucht. War jetzt nicht irgendwo ein Auftrag, dass er dorthin soll. Darum stellt Gott auch die Frage. Und dann kommt er dort an. Und dann ging er in eine Höhle und übernachtete da. Also hat sich so eine Lounge rausgesucht, wo man auch gut nächtigen konnte. Höhle ist gut, schützt vor, wenn es mal wieder regnet. Regen war ja da. Und dann ging er in eine Höhle da und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Ich habe immer lange über diese Frage nachgedacht. Ne? Da ist ja der allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Gott. Und der fragt, was machst du hier? Und allein schon bei dieser Einleitung, die ich bei dieser Aussage gemacht habe, ist uns klar, dass Gott das ganz genau wusste, was er machte. Aber ich glaube, Elia wusste es nicht. Und darum stellt Gott manchmal Fragen in unserem Leben. Warum machst du das, was du gerade tust? Warum bist du dort, wo du dort bist? Und das ist eine ganz wichtige Frage, die der Samuel ja schon gestellt hat. Das ist eine ganz wichtige Frage für uns. Warum machst du gerade Dienst in dieser Gemeinde, im Gebet, bei den Kindern, bei den Jugendlichen? Ist es, weil man das so denkt oder erwartet? Oder weil der Pastor immer Druck macht und sagt, du musst mitarbeiten. Ne? Ich rufe dich nachts an um 3, wo arbeitest du mit? Und wenn du es nicht weißt, rufe ich in einer Stunde wieder an. So läuft es Gott sei Dank nicht. Oder bist du da, weil du diesen Auftrag Gottes siehst, wo du sagst, ich bin da, weil ich mich von Gott gebrauchen lassen will. Und wisst ihr was, wenn wir dort sind, wo Gott uns haben will und wir das auch erkennen und auch unsere Berufung in dort sehen, dann werden wir gegen manche Episoden des Leides und Herausforderungen resistenter. Weil ich weiß, das wird nicht einfach, wenn Gott mich haben will, weil wir wissen auch, da ist jemand, der mich da nicht haben will. Ne, fängt mit S an, hört mit Atan auf. Satan. Der sagt, nee, da sollst du nicht sein. Ne, mach das doch nicht. Ne, hat es dir überhaupt heute schon jemand gedankt? Ne? Haben dir die Ältesten heute schon 10-mal die Hände geschüttelt und den Kniefall gemacht, weil du so viel tust für die Gemeinde? Wenn du weißt, ich bin dort, weil Gott mich dort haben will, Wissen wir auch, warum wir das machen? Sind wir auch widerstandsfähiger gegen all diese listigen Anschläge des Teufels, Waffenrüstung Gottes? Ich mache das für ihn. Was tust du hier? Übrigens auch eine gleiche Frage mit der Gemeinde. Warum bist du in der Gemeinde? Ist es deine Gemeinde, weil wir hier Jesus lieb haben? Mehr ist es ja nicht. Wenn wir Jesus lieb haben, ist alles beantwortet. Dann lieben wir uns gegenseitig, weil das ist sein Gebot und sein Wort, die Bibel, steht im Mittelpunkt. Und da gibt es nichts dran zu mausern, noch zu kämpfen, noch zu streiten. Was machst du hier? Ich mag das, wie die Geschichte weitergeht. Gott stellt so eine Frage und dann kommt Elia und haut nochmal sein ganzes Leid raus. Es ist ja eigentlich ziemlich weinerlich, was man da so liest. Ne? Ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscharen. Ne? Als ob nicht Gott wüsste, wer er ist. Ne? Deinen Bund haben die Söhne Israels verlassen. Als ob Gott das alles nicht wüsste, was da geleistet wurde. Ne? Und mit dem Propheten mit dem Schwert umgebracht. Interessant finde ich, ne? Und jetzt trachten sie mir auch danach. Und ich bin allein übrig geblieben. Stimmt ja so nicht. Aber das ist oft das, wie wir die Situation sehen. Wir wissen, dass Obadja 100 Stück versteckt hat in der Höhle, 50-50. Übrigens, der versorgt die in der Hungersnot. Das war schon auch enorm, was der Mann auf sich genommen hat. Können wir im vorigen Kapitel lesen. Und dann hat Jesus, oder sagt Gott auch Jesus zu ihm, 7000 sind noch übrig geblieben. Aber das ist ja oft diese Perspektive, ich kämpfe allein, ich stehe allein. Ich mache das hier alles allein. Und ich bin allein übrig geblieben. Niemand sorgt sich um mich, niemand kämpft mit mir, niemand sieht mich. Ich finde es spannend, dass Gott sich das alles anhört und Gott hält das aus. Der hat für uns Schlimmeres ausgehalten am Kreuz von Golgatha und ich muss mir immer wieder vor Augen führen, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Ich denke gern über eure Sünden nach, für die er gestorben ist. Aber Jesus ist für meine Sünden gestorben, für mich. Und er hat es gemacht, obwohl er es jederzeit hätte beenden können. Und glaub mir, wenn du gerade in der Krise bist, dann sag's Gott. Nicht, dass er es nicht wüsste. Aber Gott will es hören von dir. Gott will sein Kind hören, was du zu sagen hast. Und er hört sich das alles an. Da kommen auch keine Vorwürfe. Da kommen auch nicht, oh Elia, ich war doch dabei. Ich weiß doch, wie das wirklich war. Bist du wirklich alleine? Sollen wir da nochmal nachzählen? Nein, was kommt? Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Geh hinaus aus deiner Höhle, geh hinaus aus deinem Loch, geh hinaus aus diesen Problemen, geh hinaus, was dich beengt, auch geistlich. Hab den Mut, hinauszugehen und dich Gott auszusetzen. Verkriech dich nicht in deiner Höhle, das ist das, was er eben sagt. Bleib nicht in deinem Leid stehen. Das Leid und Trauer gehört dazu. Das hat Gott auch nie versprochen, dass das nicht stattfindet. Aber bleib da nicht stehen, sondern komm heraus. Der Herr stellt meine Füße auf weitem Raum, Psalm 31. Und was ist diese Weite? Er stellt mich raus und diese Weite ist sein Wort. Denn dieses Wort sagt mir eins, wenn ich an ihn glaube, und es geht nur um Glauben, es geht um eine Beziehung, wenn ich ihm vertraue, das heißt nicht, dass du alles kannst, dass du alles Leid unter die Füße kriegst, das heißt nicht, dass du alles super machst, sondern das heißt, ich vertraue ihm, dann hast du das ewige Leben und mehr Weite wird es in deinem Leben nicht geben, als das ewige Leben bei ihm, wo alle Tränen abgewischt wird, kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird. Wisst ihr, unser Vorbild im Glauben ist Jesus Christus. Und ihr kennt die Stelle in Johannes 13, wo Jesus die Fußwaschung macht, die allerletzte Arbeit vom allerletzten Sklaven. Und selbst ein jüdischer Sklave durfte diese Arbeit der Fußwaschung ablehnen. Aber es gibt so einen Satz, der davor geht, bevor Jesus das macht. Da steht drin in Johannes 13, er wusste, woher er kam und er wusste, wo er hingeht. Er wusste, er kommt von Gott. Der hat ihn wunderbar gemacht und geschaffen. Er hat sich ihm so weit offenbart, dass er Ja sagen konnte zu ihm. Und er wusste, dass er mit dieser Aussage, mit diesem Offenbaren wusste, wo er auch hingeht. Er kommt von ihm und geht in die Ewigkeit. So, und jetzt, wie füllen wir diese Zeit dazwischen? Denn das Gleiche gilt für dich. Weißt du, woher du kommst? Dass Gott dich gemacht hat? Du bist kein höher entwickeltes Tier? Das glaube ich nicht. Weißt du, wo du hingehst? Was dein Ziel ist? Im Glauben, nämlich Jesus Christus in der Ewigkeit. Und jetzt kommt die Frage, wie fülle ich diese Zeit dazwischen? Was mache ich damit? Und lasst mich kurz das noch sagen, es sind vielleicht 80, 90, manche werden auch 100, ihr seid topfit, so viel Cola, wie ich trinke. Ich bin dann schneller bei Jesus, schön für mich, blöd für euch. Und dann bin ich da, ne? Und dann kommt die Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist mein Zuhause. Ich weiß, woher ich komme und ich weiß, wo ich hingehe. Dann weiß ich auch, was ich in dieser Zeit dazwischen tun darf. Mit ihm leben, in seiner Kraft und Vergebung. Und das ist diese Weite, die uns Gott gibt. Keine Begrenzung, sondern unglaubliche Weite. Und das ist dieses Wort, wo wir brauchen. Wir brauchen Gottes Begegnung, ja, im Wort Gottes. Darum brauchen wir Gottesdienst, darum brauchen wir Gemeinde, darum brauchen wir Geschwister, weil ich begegne Christus in euch. Und ich hoffe natürlich, ihr begegnet Christus in mir. Ne? Also wenn ihr sagt, da sehe ich gerade gar nichts, Marcel, dann muss ich nochmal dran arbeiten. Ne? Dann betrübe ich vielleicht den Heiligen Geist zu sehr. Aber wir begegnen Jesus in unserem Leben gegenseitig. Und dann kommen ja so verschiedene Naturwunder. Ich finde es so toll, wie es dann richtig abgeht, ne? Wo Gott sagt, ne, da kam ein Wind groß und stark, der Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte. Wow! Also das macht Eindruck beim Normaldurchschnittssterblichen. Und der Wind, ein Erdbeben, und er war nicht im Erdbeben. Dann kam dieser Sturm, er war nicht im Sturm, er war nicht im Erdbeben. Dann kam ein Feuer, der Herr war aber nicht im Feuer. Und nach dem Feuer, und jetzt kriege ich meistens eine Gänsehaut, der Ton eines leisen Wehens, wörtlich im Hebräischen steht da, der Klang sanfter Stille. Das muss man nochmal hebräisch setzen lassen. Der Klang sanfter Stille. So ist Gott. Und da war er. Stille. Und er kommt in einer Liebe zu Elia, in einer Ruhe, in einer Kraft. Das kann auch nur Gott. Ich weiß, wir wären beeindruckt mit Feuer vom Himmel, Erdbeben. Und wenn hier ein Sturm käme, der die Gemeinde zerriss, wird bei mir auch Eindruck machen. Da wollen wir ja gar nicht mal hier was Falsches sagen. Aber diese, wie Gott da kommt in einem Klang sanfter Stille, diese tiefe Liebe. Ich schreie dich nicht an. Ich hau dich nicht weg. Ich höre zu. Ich liebe dich. Und es geschah, als Elia das hörte, ne, er hört den Klang sanfter Stille. Das ist auch schön. Gott kann man auch hören in der Stille. Verhüllte er sein Gesicht, weil er weiß, wer da ist, mit seinem Mantel, ging hinaus, stellte sich in den Eingang der Höhle und sehe, eine Stimme geschah zu ihm: Was tust du hier, Elia? Und wenn Gott zweimal die Frage stellt, will ich gleich euch auch diese Frage nochmal stellen. Warum sind wir hier? Warum bist du hier? Warum arbeitest du mit? Warum lebst du mit Jesus? Vielleicht ist es dran, sich auch zurückzuerinnern, wie du Jesus kennengelernt hast. Wie man es meistens in jeder Beziehung macht, wenn gerade eine Ehekrise ist, ist es immer spannend zu fragen, wie hast du deinen Ehepartner kennengelernt? Die meisten strahlen da. Wenn du nicht strahlst, hui. Aber die meisten strahlen da, wenn man sich kennengelernt hat, wie dieses erste Sehen und oh, diese Faszination von dem Charakter des anderen, natürlich auch von der Schönheit. Man muss ja jetzt auch nicht völlig aufopferungsvoll leben. Aber dieser Charakter des anderen, der gemeinsame Glaube, das Leben, wie das angefangen hat. Und dann strahlen immer alle, immer zum Ursprung zurück. Und vielleicht ist es auch für uns mal, wie hast du Jesus kennengelernt? Wo war für dich der Moment, wow, wie sehr werde ich geliebt? Wie tief geht diese Liebe? Und dass wir uns daran erinnern in unserer Beziehung, wie war der Ursprung, wie war der Anfang, wo hat er mich herausgerufen? Ich komme nicht aus dem christlichen Elternhaus, ich war ein Mensch, der gefangen war in der Welt, in den Ängsten dieser Welt. Ich hatte vor Vorhängen Angst, das habe ich erst mit der Jugend besprochen, das hatte andere Gründe mit Horrorfilmen, aber ich hatte Angst. Und dann ruft mich Gott raus und gibt meinem Leben Halt und Sinn und eine unglaubliche Perspektive, eine Weite, die kann nur Gott geben. Das ist Befreiung pur. Das heißt nicht, dass ich alles unter die Füße kriege, ich sage nur Zahnarzt. Aber es heißt, dass ich weiß, mein Erlöser lebt. Und am Ende, und das ist ja auch bei Elia, am Ende ist es nur dieses Bekenntnis. Nicht, dass der Marcel irgendwas könnte oder theologisch begriffen hätte, sondern ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass Christus das alles in der Hand hält. Was tust du hier? Und ich finde es so schön. Und dann Elia, der lässt es ja wieder los, gell? Ich habe für dich geeifert, den Herr der Herrscher und dein Bund haben die Söhne Israel verlassen, Propheten haben sie alle umgebracht. Gott hört sich das ja nochmal sehr geduldig an. Er darf ja nochmal komplett alles runterheulen. Entschuldigt, dass ich das jetzt so wörtlich mache, aber so empfinde ich diese Stelle. Er lasst nochmal, ich bin übrig geblieben, ich allein und nun trachten sie nach mir das Leben zu nehmen. Als ob Gott das nicht alles wüsste. Das ist Elias ähnlich wie der Hananias, der Gott dann die Situation erklärt. Vielleicht hast du ja nicht mitbekommen, Gott, gell? Aber mir geht's richtig dreckig. Vielleicht wärst du ja gerade spazieren, aber mir geht's richtig schlecht. Ah, was machen wir denn jetzt? Als ob Gott das nicht wüsste. Als ob jedes Haar ist gezählt. Das ist bei mir jetzt einfacher als bei dir, aber jedes Haar ist gezählt. Das heißt, ihm entgeht nichts, gar nichts. Und dann finde ich so schön, wie Gott reagiert. Und dann sprach der Herr zu ihm, kehre zurück auf deinem Weg durch die Wüste und geh nach Damaskus. Und dann spricht er Dinge an. Und das Interessante ist, dass Gott ganz pragmatische Lösungen hat für die Probleme vom Elia. Ne? Dann soll Hazael zum König über Aram, das war der syrische König, das war eine Bedrohung von außen für das Nordreich. Und Aram kommt dann hoch, weil Gott es so wollte. Lasst uns das bitte auch in der Politik und bei aller Verzweiflung nie vergessen, Gott hat das alles in der Hand. Ich weiß, es sieht gerade düster aus und ich bin auch manchmal erstaunt, was ich da so lese, aber Gott hat das in der Hand. Und wenn Gott das nicht gewollt hätte, wäre das nicht passiert. Was wir machen können, und da möchte ich euch Mut machen, betet, betet, betet für diese Obrigkeit. Aber es kommt Hazael zum König von Aram, das war Syrien, und es ist eine Bedrohung von außen für das Nordreich, wo Ahab und Isebe Könige sind. Jehu, der wird dann später der König von Israel, das war eine Bedrohung von innen. Der macht diesen Machthabern sehr, sehr ungemütlich. Und Elia, weil er denkt, er ist allein, kriegt er Elisa an die Hand. Du bist nicht allein. Ich gebe dir jemand, der dein Nachfolger werden soll. Und ihr wisst selber, wie Elia dann geht. Feuriger Wagen. Das könnte ich mir für mich persönlich auch vorstellen, ne? Wenn mich da so ein feuriger Wagen abholt, darf ruhig ein Porsche sein und dann, ja, und dann auffahren in den Himmel. Das macht Eindruck beim Durchschnittsvolk, bei mir übrigens auch. Und dann sagt er, ich schaffe Lösungen. Und manchmal sind die Lösungen Gottes ganz pragmatisch, wo er sagt, ja, komm weiter in die Gemeinde. Ne? Du sagst, ich bin gerade am Verzweifeln im Glauben. Sagt er, ich mache dir Mut, setz dich deinen Geschwistern aus. Warum? Weil sie dich lieben. Und jetzt für uns, wir lieben. Bitte nicht vergessen, das ist das Gebot unseres Herrn. Er hat nicht viele Gebote gegeben, Jesus. Aber wenn er sagt, wir lieben, dann lieben wir und zwar so, wie er liebt. Und wer das wissen möchte, kann in 1. Korinther 13, 1 bis 13 reingucken. Hohelied der Liebe ist nicht für Mann und Frau für die Hochzeit, sondern für die Geschwister untereinander. Und da kommen wir schon tierisch ins Schwitzen, nicht nur der Ehemann. Ja, und du bist nicht allein, das sagt er ihm. Und dann verkündet natürlich Gott auch das Gericht. Das Schwert Hazaels wird kommen. Und wisst ihr was? Das ist auch unser Zeichen, in dem wir leben. Es wird das Gericht kommen. Offenbarung 20 und davor auch schon ein paar Sachen. Da wird einiges passieren. Und das ist das, was wir verkündigen. Aber wir verkündigen die frohe Botschaft, denn wenn du Jesus kennst, kommst du nicht ins Gericht, sondern hast das ewige Leben. Es gibt zwar noch das Preisgericht. Ich nenne das für mich persönlich, stelle es mir vor, wie ein Gespräch unter vier Augen mit meinem Herrn, wo er durchaus mal fragt, Marcel, warst du Pastor? Ja. Warum hast du dann so oder so gehandelt? Ich habe dich trotzdem lieb. Aber das ist das Schöne und das ist diese Sache. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Gott hält das aus. Und ich möchte es auch hier nochmal zusammenfassen. Elia kann nicht mehr, vielleicht ist es deine Situation. Dann setz dich Gott aus. Bleib dran. Gott ist bei dir immer dran. Auch wenn du denkst, er hat dich vergessen oder sieht dich nicht. Gott hört zu, Gott gibt uns Zeit zu regenerieren und Gott ist der Herr. Übrigens diese Dinge, ne, wo Gott in Vers 16 ankündigt, Jehu, der Sohn, der König Israel, Elisa und so weiter, das trifft ja ein. Es ist nicht so, dass Gott sagt, du, ich habe da Pläne und dann schauen wir mal, ob das funktioniert, ob dann Syrien hochkommt und Probleme fürs Nordreich wird oder ob Jehu, der schmeißt ja dann Isebel und so, aber das ist noch alles später. Dann sagt er, das wird passieren. Wenn Gott etwas sagt, passiert es. Und das muss bei uns ankommen. Wenn Gott etwas sagt, passiert es. Und wenn er sagt, du hast das ewige Leben, wird das passieren. Wenn er sagt, dir ist vergeben, dann wird das passieren. Wenn er sagt, deine Biografie, deine schlimmen Erlebnisse, sei es in deinem Leben mit deinen Eltern, vielleicht auch manchmal mit Partnern, manchmal vielleicht auch mit der Gemeinde, das ist nicht der Herr über deinem Leben, sondern ich bin der Herr und ich kann alles zum Guten mitwirken lassen, Römer 8, 28, das hatten wir vor einer Woche. Ich möchte einladen, dass wir eine Gemeinschaft werden, wo wir genau diese Dinge, die die Bibel sagt, praktizieren. In aller Abhängigkeit allein zu ihm. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Geschichte von Elia. Ich danke dir für diese Ehrlichkeit, wo man denkt, ja, Elia, der hat Tote zum Leben erweckt. Der hat 950 heidnischen Priestern die Stirn geboten. Was sollte diesen Mann erschüttern? Und dann war es eine Sache, die ihn erschüttert hat. Und ehrlich, wie die Bibel ist, geht sie damit auch um. Danke dafür, Jesus. Das darf uns Mut machen, wie du auch bist. Und du bist dieser Klang sanfter Stille. Du bist der, der ganz sanft kommt, der uns liebt, der treu ist und der da ist. Und du siehst, wo wir das gerade brauchen. Umso mehr, weil wir gerade in schwierigen Situationen sind, weil wir herausgefordert sind im Glauben und in der Not. Danke, dass du uns liebst, dass du da bist, Herr, und danke, dass wir eine Gemeinschaft sind, die dir Ehre machen wollen, weil darum geht's. Und das machen wir, indem wir dir ganz nachfolgen und uns untereinander ganz lieben, wie du es auch sagst. Amen.